Na ja, dann fangen wir an. Naja, ich stelle heute mal so ein bisschen die Grundkonzeption von Android vor. Also eigentlich nur Kernel und ein bisschen zugehöriges Userland Framework auf das ganze Java Klimbim, JVM, Just-in-Time-Compiler-Zeug will ich ehrlich gesagt nicht eingehen, das ist schmerzhaft. Zum einen zum Code lesen und zum anderen zum tatsächlich verstehen, weil das ist interessant Performance optimiert. Naja. Einmal kurz ein bisschen was zum Ablauf. Im Endeffekt gehe ich nur ganz kurz durch, was Android war, inwiefern der Android-Kernel jetzt ein bisschen spezifisch ist, was jetzt im Userland tatsächlich abläuft, gerätespezifisch. Und fang dann ein bisschen darüber an zu ranten, warum das eigentlich so die Plattform etwas verhunzt. Also das etwas ist so eine leichte Untertreibung. Und am Ende komme ich dann vielleicht noch zu etwas Positiverem über das Ganze, weil so ein bisschen was tut sich da doch. So langsam aber sicher. Und ganz zum Schluss gehe ich noch mal ganz kurz ein bisschen in Docker rein, weil Docker ist, wenn man sich mit Android beschäftigt, doch etwas relativ Nettes, weil es einem erlaubt, sein Build-Environment ganz gut wegzusperren und zu archivieren und dann, wenn man es braucht, wieder hervorzuholen auf beliebig vielen Rechnern und relativ gut skalierbar, wenn man es braucht. Aber gehen wir mal direkt zu Android über. Was ist Android? Im Moment so das ziemlich am häufigsten verwendete mobile Betriebssystem. Marktanteil so nahe 90% weltweit. Gerade bei billigen Geräten, wenn es nicht gerade Feature-Phones sind, eher so 100%. Darüber hinaus teilt sich dann halt ein bisschen was mit iOS, aber das war es dann halt auch schon. Das Ganze basiert auf einem Linux-Kernel, aber jetzt nicht wirklich etwas, was man als GNU-Linux-Userland bezeichnen könnte. Das hat tatsächlich mehr Ähnlichkeit mit BSD. Also da kommt zum Beispiel eine BSD-Shell zum Einsatz als Standard und keine Corn-Shell oder sonstiges. Ja, aber kommen wir mal zum Kernel. Android nutzt einen Linux-Kernel. Als Grundlage des ganzen eingesetzten Kernels kommen eigentlich immer die LTS-Versionen zum Einsatz. Auch wenn sie tatsächlich mal irgendwo landen, dann schon ein bisschen abgehangen sind. Also im Moment gehen so die ersten Geräte mit Kernel 4.4 auf den Markt. Der hat jetzt auch schon ein bisschen, also gibt es keinen verlängerten LTS-Support-Zeitraum seit neuestem, wäre eigentlich schon wieder aus dem Long-Term-Support raus, bevor er überhaupt bei Android benutzt wird. Ist so ein bisschen grenzwertig. 3.18 ist tatsächlich das, was vermutlich am weitesten verbreitet ist, weil so ziemlich die meisten Geräte, die mit einem Qualcomm Snapdragon 835 oder älter shippen, auf dieser Kernel-Version zumindest mal gestartet sind. Und da will jemand Geld dafür, dass du die neuen Kernel-Sourcen kriegst, deswegen gibt es da auch keine Updates. Ja, du bist als Hersteller davon abhängig, dass du Kernel-Sourcen kriegst, die tatsächlich auch mit deinem SoC funktionieren, was du gekauft hast, die du auch benutzen darfst. Weil du kaufst ja ein Gesamtprodukt aus einem SoC plus Lizenzen und es ist ein bisschen kompliziert, wie das tatsächlich aussieht. Im
Aber
Ende.
den Kernel-Sourcen muss man doch veröffentlichen
Ja, die Kernel-Sourcen schon. Das Problem ist halt, dass du als Hersteller zu Qualcomm gehst hin und sagst, ich will diesen Chip haben. Dann gibt dir Qualcomm einmal das komplette Development Kit von denen, da ist halt der Quellcode für diese eine Linux-Kernel-Version dran, wo du arbeiten kannst. Wenn du später aber zu Qualcomm gehst und sagst, naja, ich hätte gerne als Hersteller eigentlich auch noch die neuere Kernel-Version, will Qualcomm da halt neue Lizenzzahlungen für haben. Weil es ist für sie Arbeit, das Ganze auf eine neue Version zu hieven, weil das ist alles nicht im Mainline-Kernel drin, sondern der ganze SoC-spezifische Code, damit das Zeug überhaupt bootet, ist halt nur in diesen mehr oder weniger Forks drin. System on a Chip. Die ganzen Android-Geräte basieren ja auf einer sehr geschrumpften und vereinheitlichten Architektur, also da ist halt mehr auf einem einzigen Chip drauf als nur ein Prozessor, sondern halt die Prozessorkerne, der Grafikchip, diverse Hardwarebeschleuniger. noch mal eine ganze Ecke schlimmer. Also bei Qualcomm hast du sowas wie ein Hexagon-DSP drauf, der hochspezialisiert ist für das, was er tut. Also zum Beispiel Bildbearbeitung kannst du damit super machen. Qualcomm könnte jetzt auf die Idee, lass uns mal Machine Learning darüber machen, das geht auch noch halbwegs gut. Es ist halt im Endeffekt ein VLIF-Prozessor, also ein Very Large Instruction Word, hochparallelisierter Prozessor mit einem relativ geringen Instruction Set, mehr mit einem Grafikchip vergleichbar als mit dem eigentlichen CPU-Kern. Dafür brauchst du halt auch erstmal die ganzen Lizenzen, um das benutzen zu können. Und das ist halt alles so mehr Grauzone entwickelt. Kriegst du halt, aber wirklich öffentlich oder gepflegt öffentlich ist da nichts. Also da fließt halt von diesem Teil, also plattformspezifisch, auch nichts zurück in den Linux-Kernel für Mainline, sondern das kriegst du halt nur von Qualcomm. Oder dann halt von deinem Gerätehersteller in einer spezifischen Version, die ausgeliefert wurde, wenn du dein Gerät in der Hand hältst, im Idealfall.
Und das ist so gemacht, dass man den nicht einfach auf Einhaltung der GPL verklagen.
Kannst du machen, das Problem ist nur, solange du als Endkunde kein Gerät in der Hand hältst, hilft dir das halt relativ wenig. Naja, sie dürfen es dem Endkunden weitergeben, was sie halt müssen. Also du kriegst, wenn du dir ein Handy kaufst, kannst du dir halt für diese ausgelieferte Version ganz genau diese Version des Quellcodes im Normalfall runterladen. Nur hilft dir das halt relativ wenig, weil das ist halt alles Code, den du zum einen unglaublich schwer auf eine neue Kernel-Version portieren kannst, weil er nicht besonders gut geschrieben ist. Ja, und das halt relativ in Einjahreszyklen rauspumpen, das Ganze. Kann man sich darüber streiten. Aber selbst abgesehen von den tatsächlichen Umsetzungen der Hardwarehersteller, die halt noch oben drauf kommen, selbst bei einem Ideal-Android, sind da noch einige Veränderungen im Kernel drin. Also selbst wenn du ein Idealgerät hättest, wo du Android drauf laufen lassen würdest, was der Mainline-Kernel erstmal unterstützen würde. Damit das Userland läuft, brauchst du halt trotzdem noch weitere Veränderungen. Also mittlerweile kommen so Sachen rein wie Energy-Averse Scheduling. Findest du eigentlich fast nur in den Google Pixel-Geräten, weil die auf dem 4.8er-Kernel laufen. Auch Google-spezifisch. So Sachen wie die tatsächlich eingesetzten USB-Protokolle, um mit anderen Geräten zu kommunizieren, also MTP, PTP, sind halt nicht im Standard-Linux-Kernel in dieser Version drin. Dann sind Netzwerksachen drin, dass zum Beispiel nach Prozessgruppen unterschieden werden kann, welcher wie da auf das Netzwerk zugegriffen werden kann. Dann ist Binder drin, was ein anderer IPC ist. Android benutzt nicht den normalen Linux Interprocess Communication Dienst, sondern benutzt halt Binder, was andere einige Sachen komplett anders macht. Das wird auch später noch mal ein bisschen relevant. Gerade bei den neueren Versionen ist Binder wieder sehr häufig im Einsatz, um plattformspezifischen Code doch tatsächlich ein bisschen plattformunabhängig zu machen. Dann sind halt noch so ein paar Sachen wie veränderte Governors drin, weil die CPUs halt ein bisschen andere Architektur aufweisen, als man im Normalfall für den Dienstkernel geplant hat. Die tatsächlichen Anwendungsfälle für so eine CPU sind halt energiesparend, und da sind auch so Sachen wie Wake-Logs ursprünglich mal im Android-Kernel aufgetaucht, die mittlerweile im Mainline drinnen stecken. Ich glaube seit 3.5, 3.6, irgendwie sowas, aber davor halt noch nicht drinnen stecken, was Android-spezifisch ist, also Schlafzustände zu batchen, und da ist sehr viel historisch gewachsenes Zeug drin, was man eigentlich nicht wirklich anfassen will. Und das Letzte, was ich hier erwähnt habe, SD-Card-FS, das ist was Vendor-spezifisches. Das ist eine verbesserte Version des Overlay-File-Systems, was ein bisschen schneller ist und ein bisschen energieeffizienter ist von Samsung. Muss man nicht unbedingt mögen. Naja, zum Kernel gehört tatsächlich in Android noch die Hardware Extraction Layer. Android an sich kannst du praktisch in zwei Teile aufteilen. Einmal den plattformspezifischen Part, die Helms, und den plattformunspezifischen Part, das Android Framework. Dazu gehören dann so Sachen wie tatsächlich die Java, also die JVM, in diversen Ausprägungen als Dalvik, als Art, da gibt es halt auch verschiedene Versionen, Runtime, also Just-in-Time-Compilation, Pre-Compilation, je nach Android-Version, das gehört ins Framework, und halt die Hardware-Abstraction-Layer. Im Idealfall wären die relativ gut austauschbar. Also man könnte die gegeneinander warten. Bei älteren Android-Versionen ist es aber halt so, dass die Schnittstellen zwischen HAL und Framework sich so stark verändern, dass du im Endeffekt mit jeder Version hingehen konntest und konntest es entweder shimmen, also einmal neu verpacken und versuchen, alte Versionen also die neuen APIs auf die alten APIs umzubiegen, damit das klappt, oder komplett neu schreiben. Und da das Zeug halt im Userland liegt, ist es proprietärer Code. Das ist hardware-spezifisch und damit hast du halt grundsätzlich erstmal so keinen direkten Zugriff darauf. Qualcomm macht dann halt auch noch so schöne Sachen wie, naja, also Bildbearbeitung, das muss davon jetzt in den Kernel, in den Treiber, eigentlich nur das Minimum, den Rest kann man ja in das Userland verlagern. Weil das müssen wir ja nicht öffentlich machen. Das kriegt ja nur derjenige, der bei uns Lizenznehmer ist. Das ist dann nicht öffentlich. Dann kann da keiner reinschauen. Das ist dann halt insofern interessant, wenn du mein Gerät weiter supporten willst, weil du dann tatsächlich in die Falle läufst, wie stelle ich das jetzt an? Naja, bei den HALs kann man auch nochmal gut unterscheiden. Es gibt die Legacy HALs. Das sind praktisch von der Architektur her Bibliotheken. Da ist jetzt kein wahnsinnig großer Unterschied zu einer Standardbibliothek dran. Selbst bei neuesten Geräten sind die Legacy HALs immer noch vertreten. Und zwar für Wi-Fi, für das ganze Funkzeug im Mobilfunkbereich, also Zugriff auf das Modem, und für Bluetooth. Das Conventional HAL ist praktisch eigentlich auch ein Legacy HAL, aber verpackt in einer neueren Sprache namens HiDEL, die definiert erstmal eine Funktion, also Funktionen für das ganze HAL, sodass das Ganze gut zugreifbar ist. Den Hardware Abstraction Layer. Also im Endeffekt schreibst du halt in HiDEL die Zugriffsmethoden für diesen Hardware Abstraction Layer. Also was die du dann halt in deinen anderen Sachen verwenden kannst. Und neu ist Binderized. Das gibt es jetzt erst seit 8.0. Das ist auch in HiDEL geschrieben. Die Kommunikation läuft aber nicht mehr direkt mit diesen Bibliotheken praktischerweise, sondern läuft alles über Binder. Also den Interprozess Communication Service. Dadurch kann man das Ganze noch ein bisschen besser abstrahieren. Also im Endeffekt hast du halt jetzt zwei komplett getrennte Teile. Einmal Kernel mit Binder plus die Hardware Abstraction Layer und darauf laufend halt den User Space, der nur auf Binder zugreift und darüber mit dem Abstraction Layer spricht. Aber ansonsten darüber keinen wirklichen direkten Kontakt mehr hat. Und da du halt bei Binder wesentlich einfacher sagen kannst, die Versionen bleiben gleich, ist es ein bisschen einfacher zu pflegen. Das hat Google jetzt auch tatsächlich mal eingeführt. Mit 8.0 starten gibt es Project Treble, was im Endeffekt nichts anderes ist als ein mehr oder weniger Definition Freeze für die Hardware Extraction Layer. Die können sich unten drunter ändern, aber tatsächlich die Zugriffsmethoden über Binder sollten sich im Idealfall nicht mehr verändern. Im Idealfall bei 8.1 gibt es dann noch ein paar kleine Änderungen. Danach gilt das Ganze jetzt erstmal das Final. Wie so öfter bei Google ist es nicht ganz so gut gelaufen wie geplant. Aber grundsätzlich ist das recht gut gelaufen, also mehr oder weniger interessant, weil abgesehen von halt wenigem direkten Legacy HALs wie dem Radio, also WLAN, Bluetooth, Mobilfunk, ist es halt jetzt alles binarized. Damit kannst du halt so schöne Sachen machen wie generische ROMs schreiben. Also du kannst grundsätzlich ein Android-ROM schreiben, was, wenn du nur, also nur die System Partition flasht, bootet auf jedem Project Treble Device. Unabhängig davon, was für ein Kernel drunter steckt und was für Hardware drunter steckt. Und Google überprüft das auch. Da gibt es die sogenannte Vendor Test Suite. Zusätzlich zu der bisherigen Compatibility Test Suite, die Google eingesetzt hat, für alles User-Faced oder Application-Faced. Also einmal sämtliche bereitgestellten APIs praktisch überprüfen, ob die richtig implementiert waren. Gibt es halt jetzt noch die Vendor Test Suite, die prinzipiell genau das macht. Google baut sich ein generisches Android Open Source Project, schiebt das auf das Gerät und schaut, ob es bootet. Wenn es nicht bootet, fällt das Ganze durch diese Verification und dann dürftest du kein Android 8.0 Gerät mit Google Services ausliefern. Soll heißen, grundsätzlich sollte eigentlich jedes Gerät, was mit 8.0 auf den Markt kommt, wohlgemerkt nur auf den Markt kommt, nicht aufgerüstet wird oder geupgradet wird, in der Lage sein, relativ gut gewartet zu werden, weil sehr viele Sachen generischer umgesetzt sind als vorher. Deutlich generischer. Es war ja vorher immer das Problem, du warst praktisch an diese eine Hardware gebunden, du musstest dein Device-Tree bauen, um Android zu bauen. Du brauchst die spezifischen Geräte-Blobs aus deinen Original-ROMs, die du dann wieder verwenden konntest, um die Hardware-Abstraction-Layer praktisch zu bauen, um dann mit einem Lineage oder sonst was tatsächlich zu booten. Aber du hattest halt keinen wirklichen Zugriff auf das Ganze. Das war so mehr, schauen wir mal in die Google-Doku und schauen, was hat der Hersteller zusätzlich daran umgebaut. Und dann zu schauen, was ist gerade der Fehler, wann bootet es und wann ist es mehr oder weniger fehlerfrei. Jetzt ist das Ganze halt spezifiziert, was die Sache deutlich einfacher macht und wartbarer. Gab es auch bei Android noch den schönen Lichtblick Pixel C. Das wohl eigentlich softwaremäßig bis heute am besten wartbare Android-Gerät. Liegt daran, dass es ursprünglich nicht als Android-Gerät geplant war. Das ist Googles altes Tablet. Sondern das sollte mal ein Chromebook werden. Soll heißen, Chromebook. Google hat so ein Linux-Derivat für, im Endeffekt ist das Ziel amerikanischer Education-Markt. Also Low-Cost-Geräte, die halbwegs vernünftig was taugen, im Endeffekt nur Chrome und ein bisschen was sonst darstellen. Ja. Ja, Firefox OS. Im Endeffekt dasselbe, nur für Laptops. Funktioniert sogar recht gut. Gibt auch einen Developer-Mode, wo man tatsächlich an das drunterliegende Linux kommt. Also, und die Geräte sind halt, dadurch, dass du von Google erstmal keine Lizenzkosten aufgedrückt bekommst, erstaunlich günstig für das, was sie tatsächlich bieten. Deswegen sind sie in Europa absolut unbeliebt. In Amerika sind sie im Education-Sektor sehr, sehr gut vertreten. Genaue Zahlen müsste ich nachschauen. Also mir schwante irgendwas von fast 30% Marktanteil mittlerweile. Also es ist ziemlich gut vertreten. Also im Endeffekt, das Gerät war halt als Chromebook geplant, hat deswegen auch Coreboot als Bootloader, ein Tegra-Prozessor von NVIDIA und ein tatsächlich für Android-Verhältnisse extrem nah am Mainline-Kernel liegenden Kernel. Das einzig wirklich schlecht wartbare daran waren NVIDIAs Grafiktreiber. Alles andere war so, naja, hätte man problemlos noch ein paar Jahre am Leben halten können. Also da gibt es halt durchaus Mittel und Wege, sowas zu bauen, wenn man den Willen hat, sowas so zu bauen, dass man supporten kann. Baut halt im Moment irgendwie keiner. Weil Lizenzkosten von Qualcomm für lange Wartungsverträge sind nicht billig. NVIDIA baut keine Chips mit Modems. MediaTek hat nichts irgendwie vernünftig Konkurrenzfähiges. Samsung produziert nur für eigene Zwecke. Und Huawei mit HiSilicon ist so auch nicht konkurrenzfähig in vielerlei Hinsicht. Es ist halt ein interessanter Markt, was die Hardware darunter angeht. Interessant in einem sehr negativ konnotierten Bereich. Und was auch mittlerweile relativ schön ist, immer mehr von dem Android-spezifischen Zeug landet auch im Mainline-Kernel. Also Binder ist mittlerweile Teil des Kernels, die Wake-Logs sind drin, Energy-Aware-Scheduling kommt vermutlich irgendwann mal rein. Zumindest hat Google dafür die Developer-Stellen für die Betreuung im Kernel ausgeschrieben, intern. Ist noch ein bisschen experimentell, deswegen ist es noch nicht zum Merge eingebracht. Also da tut sich was. Also es entwickelt also die Differenz zwischen tatsächlich Mainline-Kernel und Ideal-Referenz-AOSP-Kernel wird immer kleiner. Woran es dann tatsächlich noch hapert, sind tatsächlich eigentlich nur noch die SoC-Hersteller. Der Rest wäre mit vergleichsweise geringem Aufwand wartbar, wenn du vernünftige Chips hättest. Keine Doch, ein bisschen durch Project Treble halt. Also im Endeffekt dadurch, dass du nicht unbedingt für eine Major Android-Version den kompletten Code von Qualcomm brauchst, sondern halt sagen kannst, das ist spezifiziert, daran ändert sich nichts, mein neues Userland praktisch bootet auch so, kannst du ein Gerät halt doch deutlich einfacher supporten. Die sich ja, das ist aber grundsätzlich eigentlich fast nur ein Problem tatsächlich der Hersteller und wie du es halt einpreist. Du musst halt anfangen, in deine Produkte die Lebensdauer einzupreisen, die du supportest. Das kostet halt Geld. Ja, das ist bei Qualcomm so ein bisschen schwer. So einfach ist es nicht. Das musst du dann halt für jede Hardware-Generation noch einmal machen. Die Lizenz, also die Lizenzverletzungszahlungen dürften dich vermutlich in den Ruin treiben. Die sind sehr substanziell. Es lohnt sich, GPL-Violations auf Qualcomm einzusetzen. Das sind keine GPL-Violations. Qualcomm hält sich daran. Qualcomm umgeht, also im Endeffekt sucht sich halt mehr oder weniger Loopholes des Ganzen. Ja, so weit wie möglich. Also im Endeffekt, also viele Treiber für Android sind halt so, du schiebst fast fertige Daten rein. Der Rest läuft im Hardware Abstraction Layer. Alles, was Kernel ist, ist GPL-lizenziert, GNU Public License. Das heißt, ich muss einem Endkunden oder Anwender praktisch einmal den Quellcode mitgeben oder zumindest auf Anfrage herausgeben. Was im Userland bei Android läuft, ist Insert Lizenz X. Da gibt es keine wirkliche Lizenzvorgabe. Da kann ich als Hersteller hingehen und sagen, das ist lizenzböse, UNO 200 Millionen Schadenersatz, wenn du auch nur eine Zeile rausgibst. Kannst du machen. Wird auch gemacht. Ist halt für den Hersteller ganz toll, für alle anderen mehr nicht so wirklich. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ansonsten gehe ich nämlich mal tatsächlich zum Android Build Environment über. Das ist nämlich auch recht interessant. Dafür nehme ich aber den Android Referenz Guide anstatt Folien. Das ist tatsächlich einfacher. Das ist ein bisschen veraltet, was Google da offiziell rausgibt. Aber so viel hat sich da jetzt nicht getan. Also im Endeffekt, das Zeug basiert mittlerweile alles auf dem OpenJDK 8. Dazu brauchst du halt noch die plattformspezifischen Cross-Compiler, was im Endeffekt für Android meistens die Linaro-Toolchain ist, weil das eine etwas besser optimierte Version für die ARM-Architektur ist als der normale GCC. Deswegen setzt im Normalfall irgendwie jeder auf Linaro. Und dann brauchst du halt eine relativ, naja, lange Liste an diesem diversen anderen Zeug, um Android zu kompilieren. Dann gibt es von Google noch ein weiteres Tool, um die Android-Repos auszuchecken. Die verlagern sich nämlich auch noch so ein bisschen. Das ist nicht so, als könntest du einfach sagen, hier gibt's das Android-Repo, sondern es gibt halt das Repo für Framework, es gibt halt das Repo für jede Application, die mitgeliefert wird im System oder systemrelevant ist. Also für Settings und sowas gibt's ein eigenes Repo. Device-spezifische Sachen werden in Repos ausgelagert. Also im Endeffekt baust du dir halt modular aus Repos dein System zusammen. Mehr oder weniger. Deswegen kannst du auch mit vergleichsweise wenig Aufwand Custom ROMs bauen. Also, wenn du ein supportedes Device hast und dein Vendor Tree gepflegt hast und das Ganze dann tatsächlich baut, geht das. Im Endeffekt, wirklich viel Arbeit ist es nicht, sich das Ganze aufzusetzen. Nur will ich mir ein Build-System nur für den Zweck ständig aktuell halten? Irgendwo eine VM rumfliegen lassen, irgendwo einen physischen Rechner gebootet lassen, oder will ich mal nicht lieber irgendwo ein Docker-File hinschmeißen, wo einfach drin steht, installiere mir die komplette Liste automatisch nach, lade diese Repos automatisch auf den aktuellen Stand runter und bilde das Ganze vollautomatisch. Das eine kostet dann halt ein bisschen Bandbreite mehr, das andere kostet mich halt Hardware oder Festplattenplatz dauerhaft, wenn ich es verfügbar haben will und ein bisschen Zeit zur Wartung. Mit dem Docker-File sage ich halt einfach, nimm die aktuelle Linux-Grundversion, die ich dir vorgebe, als Userland zu meinem Kernel, die mir das Wirtsystem bereitstellt, schmeißt das Ganze einmal durch, Docker installiert mir alle Abhängigkeiten. Aber jetzt sagt man so schön, warum wurde Docker erfunden? Gibt es den schönen Running Gag? This doesn't work on a customer's PC, it works fine on my PC. Well, then let's ship your PC. Im Endeffekt ist Docker nichts anderes. Du lieferst einmal dein komplettes Entwicklungssystem in, naja, mehr oder weniger in exakt einem Versionsstand aus. Ja, einmal komplett. Das Einzige, was du dir von deinem Wirtsystem klaust, ist der Kernel als Container. Docker macht natürlich noch deutlich mehr. Es ist ein komplettes Management-Framework drumherum, um die Container. Du kriegst von Docker das Ganze in Varianten für die Orchestrierung in etwas größeren Skalierungen, als Docker Swarm oder von Google als Kubernetes oder von Rancher als Rancher. Also da gibt es sehr viele verschiedene Flavors, aber im Endeffekt ist es alles containerbasierend. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als, wo ist mein Mauszeiger? Ja, du kannst das natürlich vollautomatisch auf Docker packen. Das kommt ein bisschen drauf an, was du für Hardware drunter hast. Also es gibt so ein gewisses Ceiling, was du erreichst. Also du kannst gerne beliebig viel Hardware nachschmeißen, unter 50, 60 Minuten zu kommen, ist schwer. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich ausprobiert. Ich habe Docker nur bei mir selber laufen und im Endeffekt baust dir halt einen Docker-File. Hab ich meins. Nicht auf dem Rechner, toll. Man sieht, ich bin gut vorbereitet. Dann nehmen wir uns das beliebteste von Docker. So. Also im Endeffekt ist es recht einfach. Du definierst dir für Docker deine Environment Variables, wo du halt im Endeffekt Sachen vorgibst für deinen Build-Prozess und dann haust du einmal deine komplette Installation durch an Zeug. Und das ist halt, egal wie oft du es ausführst, kommt es eigentlich fast immer zum selben Ergebnis. fast immer. Also im Normalfall kommt ein funktionierendes Build-Environment hinten raus und dadurch, dass es ein Clean-Install ist, hast du im Normalfall auch noch nichts verhunzt. Das kann nämlich auch schnell nach hinten losgehen, wenn du noch irgendwo alte Leichen rumfliegen hast in deinem Android-Compile-Verzeichnis. Der geht halt stur durch. Irgendwo mal noch ein falsches Kernel-Make-File drin liegen, das du noch nicht rausgeschmissen hast, aber nicht mit Git gesynkt hast oder sonstige Späße, die du vergessen hast, und dann suchst du halt erstmal, warum baut das jetzt nicht? Wenn du die Variante halt nimmst, hast du immer ein neues System ohne Altlasten. Ja, da ist nicht viel drin. Also Docker ist im Endeffekt relativ einfach zu verstehen. Es ist das Schöne an Docker ist halt, es ist deutlich einfacher als eigentlich ein VM zu auch VM zu verwalten. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, ist es im Endeffekt nichts anderes als ein glorifiziertes Bash-Script. Zumindest wenn du es in der Variante baust. Du kannst natürlich noch mit Compose-Files arbeiten und
der wichtige Punkt ist halt, dass man das kommt der User dann mitschleifen kann. Exakt weiß, was da so tun
ist. Könntest du natürlich auch mit anderen Tools machen, aber das wird dann noch mit mehr Atombomben auf noch kleinere Spatzen schießen. Naja, im Endeffekt bin ich mit meinem Zeug fast durch. Also wenn noch jemand Fragen hat, wenn man das Ganze liebt, dann könnte man noch ein bisschen Zeit füllen.
Ich habe nicht so ganz verstanden, warum du das kompilieren willst, wo du doch irgendwie die wichtige Source gar nicht kennst.
Naja, du kriegst die Kernel-Source. Du hast praktisch gesehen deine vendor-spezifischen Daten hast du auch, weil du hast ein funktionierendes Handy, für das du bauen willst, vor dir liegen. Davon kannst du dir halt alles, was vendor-spezifisch ist, holen. Und da musst du halt schauen, anfangen zu porten auf eine neue Android-Version. Und das ist halt im Endeffekt nichts anderes als schauen, wo liegt jetzt tatsächlich der Unterschied vom Android-Framework zum alten und zum neuen Hardware-Abstraction-Layer. Also was hat sich verändert? Und da dann halt passend Shims bauen. Also praktisch weitere Verkapselungen für den Hardware-Abstraction-Layer, die dafür sorgen, dass die neuen Funktionsaufrufe auf die alten gemappt werden. Das ist
am Ende geht es darum, ein neueres Android
zu entwickeln. Im Endeffekt tauschst du das Framework aus. Also das Android-Framework mit der Java-Runtime, dem Media-Server, alles, was dazugehört. Also das, was tatsächlich zum Glück am öftesten kaputt geht, Kernel-Bugs und sowas kriegst du damit natürlich auch raus, wenn du es backportest. Aber Fehler in den Hardware-Abstraction-Layern, die kann nur Qualcomm oder jemand, der die Sourcen von Qualcomm hat, tatsächlich fixen. Also wenn da Bugs drin stecken oder Sicherheitslücken, was im Endeffekt schlimmere Bugs sind, da kannst du gerne Lineage draufspielen, so viel auf neue Android-Versionen rumwechseln, wie du willst. Eventuell minimieren neue Sicherheitstechniken das Risiko, aber die Lücken, die da drin stecken, kriegst du nie weg. Also sicherheitstechnisches Android dadurch, wenn du keinen Herstellersupport hast, interessant.
Was würdest du uns denn empfehlen, wenn wir uns jetzt ein neues Smartphone kaufen wollen und da dann mal was Vernünftiges, wie zum Beispiel Debian, drauflaufen soll? Was müssen wir da kaufen?
Technisch gesehen kannst du immer ein Debian Userland nochmal in ein CH-Root packen, das geht. Du könntest natürlich mit uralten Androids mit Intel x86 CPUs anfangen, die gibt's auch noch. Intel Atoms. So Motorola Razr i müsste das sein. Also ist schon so 2013 Vintage. Ja, es ist halt alles Vintage. Und nicht besonders in. Es ist x86, du musst relativ wenig plattformabhängigen Code neu porten.
Was muss ich mir kaufen und wem muss ich 20.000 Euro geben, um ein Smartphone in der Hand zu haben, das freie Software?
Du kannst im Moment kein.
Aber
Es gibt im Moment keinen wirklichen Hersteller, wo du hingehen könntest und sagst, ich will einen Chip, den du mit freien Treibern laufen lassen kannst. Egal wie, spätestens wenn du an das Modem kommst, gibt es zum einen regulatorische Hindernisse, dass du nicht alles an der Modem-Firmware frei vertreiben kannst, weil lizenzierte Funkverbindungen sind so eine gewisse Sache, insbesondere LTE, die sind ein bisschen blöd reguliert und natürlich gibt Qualcomm so ungerne ihre Modem-Sachen raus. Dasselbe gilt für Intel, dasselbe gilt für Samsung. Hat Samsung mittlerweile Modems? Gute Frage. Müsste ich mal nachschauen.
Wie siehst du das Potenzial, sowas zu Kickstarter?
Es gibt kein Potenzial. Es gibt keinen, der dir einen Chip verkaufen kann, der tatsächlich mit dieser Software läuft. Mit Milliarden könnten wir nochmal darüber reden. Dann geht selbst Chipfertigung machen kannst du sogar relativ einfach. Frag mal Huawei, die kostet das nur ein paar hundert Millionen im Jahr. Im Endeffekt, die SoCs kannst du im Endeffekt bei ARM Softbank als IP-Cores kaufen. Ja, das sind horrende Kosten. Die kriegst du so schnell nicht rein. Ja, deswegen hast du. Es gibt, hat da auch so schöne Gründe, warum du recht oft im US-amerikanischen Bereich fast nur Qualcomm-Chips siehst, auch von anderen Herstellern. Das sind einfach Lizenzgründe. Auch wenn sowas Friend ist. Also du solltest eigentlich deine Lizenzen zu fairen Bedingungen bekommen. Effektiv ist es halt das Bundle mit dem Chip immer noch billiger, als wenn du es selber baust.
Das ist ja nicht billig. Also ich gebe jedem, der mir einen Open Source und Open Hardware hier auf den Tisch legt, jetzt 20.000 Euro. Ich brauche kein billiges Gerät.
Das kann dir halt keiner bauen. Weil dir keiner einen Chip drunter bauen kann, der diese Anforderungen erfüllt. Ja, das ist dann aber per Definition, glaube ich, kein Smartphone mehr. Sondern mehr so ein glorifiziertes Morsen.
Wenn du von Chip redest, meinst du dann die CPU?
Das SoC, also im Endeffekt hast du halt keinen, also du hast in diesen Handys praktisch einen Chip, der alles macht. Dazu hast du halt noch einen Baustein mit Arbeitsspeicher und einen Baustein mit eMMC oder UFS-Flash. Bei manchen hast du noch ein bisschen was extra, aber grundsätzlich kannst du, je nach Chip, also wenn du einen Qualcomm kaufst, ist das Modem da integriert on-Chip. Also da gibt es keine physische Trennung. Das ist ein Chip und dann musst du halt da drin in dem Modem, also in dem Chip wird halt zwischen eigentlichem Cores und Modem kommuniziert über einen Bus und auf dem eigentlichen Modem sind dann nochmal Realtime ARM Cores drin und dann läuft da nochmal ein Echtzeitbetriebssystem. Es ist alles Zeug, das ist gewachsen. Da hat sich keiner wirklich Gedanken gemacht, wo endet das, sondern wie bauen wir das jetzt und wie bauen wir daran weiter und nicht, wie machen wir das Ganze mal von Grund auf komplett neu. Boah, das kann schon bei LTE schief gehen. Nur die Verschlüsselung, weil man sie weiter auf bestehendem Zeug aufbauen, was komplett kaputt war, ist garantiert kein Problem. Das hat noch nie Probleme gemacht.
Für die Source-Geschichte, für die Kontrolle wäre es an sich. Es gibt auch diese Geschichte, dass der Baseband-Prozessor quasi die normale CPU kontrollieren kann.
Das kommt ein bisschen darauf an, wie das tatsächlich dranhängt. Wenn du bei tatsächlich den Hochgeschwindigkeits-LTE-Modems ist DMA im Spiel, also Direct Memory Access. Und wenn da natürlich irgendwo ein Bug in der IOMMU ist, dann können wir doch durchaus darüber reden, dass das volle Kontrolle darstellen kann.
Aber es ist nicht grundsätzlich
so. Grundsätzlich.
Das war ein großes Versehen von Samsung, das haben wir dann auch aus Hacker netterweise mal gehoben. Das ist keine Panne.
Es ist halt alles nicht unbedingt auf Sicherheit designt, sondern mehr so historisch gewachsen, wie man so eine Infrastruktur immer schön bezeichnet. Was Schöneres fällt einem da, glaube ich, auch nicht wirklich ein, ohne ins Unflätige zu gehen. Aber ansonsten, keiner mehr Fragen? Das ist aktuell für ein, praktisch gesehen, eigentlich für alles Android größer 7.0. Da hat sich nichts dran verändert.
Wenn ich Android bauen will, dann wäre das hier mein Development-System.
Dann wäre das praktisch einmal komplett alles an Compilern und Zubehörbehelfswerkzeug, was du brauchst. SDK, OpenJDK? Und halt die Cross-Compiler, plus halt die Build-Tools, die Google benutzt, um die Builds abzuwickeln, also Bison und Maven. Und halt praktisch Googles Repo-Tool, was du noch brauchst, um die ganzen Android-Verzeichnisse halbwegs komfortabel auszuchecken. Von Hand willst du das nicht machen. Das sind, wenn du ein Minimalsystem baust, glaube ich, 67 Repos, die du auschecken müsstest. Das geht von Hand nicht vernünftig. Und das dann zu abgedatet zu halten, das wäre auch schon blanker Wahnsinn. Deswegen gibt es die Tools. Das kannst du natürlich auch mit diesem Docker-File schön auf dem Buildbot auslagern, also einen Server, der das vollautomatisch regelmäßig macht. Kannst noch ein bisschen eigene Signatur dahinter hängen. Kannst das auf deinen eigenen Webspace laden und kannst natürlich einfach mal schnell in eine kleine Patch-Datei schreiben, die den Update-Checker sagt, schau mal nicht auf dem Original-Lineage-Server nach, sondern schau bei mir nach und überprüf die Signatur gegen meine. So hast du erstmal ein... Mal von Notwendigkeit des Unlock-Bootloaders abgesehen, relativ gut signiertes System. Da ist zwar vorher dann alles ungeschützt, weil ansonsten könntest du nicht mehr booten, aber ansonsten ist das Ganze signiert und sicher.
Ja. Was ist denn bei den neueren Android-Entwicklungen zu erwarten, was jetzt nicht Leute hier im Mörser, sondern sozusagen so normalen Menschen aussehen werden?
Tatsächlich, dass hoffentlich der Support billiger wird. Dadurch, dass du halt jetzt weniger tatsächlich darauf angewiesen bist, deine Health komplett neu zu strukturieren mit einer neuen Android-Version, dass du als Vendor, wenn du Erweiterungen durchführst, die auch so implementieren musst, hast du halt weniger Aufwand, egal was du an dem System gemacht hast, ob du jetzt wie Samsung einmal dein komplettes Android-System ummodelst mit x Funktionen, hast du weniger Aufwand, dann tatsächlich von einer Major-Version zu Major-Version zu springen, also von 8.0 auf 9.0 dann zum Beispiel, als du es vorher hattest. Im Endeffekt hast du vorher bei nahe 0 angefangen. Jetzt hast du ein mehr oder weniger bootendes System, mehr oder weniger bootend, bei dem eigentlich der Großteil funktionieren sollte, wenn nicht irgendwas geändert wurde. Und dann kannst du halt von dort aus auch als Hersteller mit deutlich weniger Ressourcen deutlich schneller Updates pushen, wenn du es willst. Der Wille ist natürlich immer noch dahinter. Die Sicherheitsupdates sind sowieso eigentlich was Spezielles. Dass die nicht wirklich kommen, ist je nachdem, wie man fragt, auch zu Teilen Google schuld, weil alle Updates nach wie vor zertifiziert werden müssen, um somit Play Store ausliefern zu können. Und ja... Das dauert ein bisschen manchmal.
Wie macht es dieses Cyanogenmod? Da hat es da oben irgendwie so einen Kommentar gegeben, was für Cyanogenmod?
CA ist der Vorgänger von Lineage. Raiders ist jetzt Twix oder umgekehrt.
Achso, das heißt jetzt anders.
Das heißt nur anders. Im Endeffekt hat sich das Core-Entwicklerteam ist dasselbe. Die Lizenzrechte hat, glaube ich, Microsoft von Cyanogen gekauft. Kleines Snafu später gibt es halt mittlerweile LineageOS. Der Source Code ist nahezu ident. Die Leute, die es betreuen, sind bis auf wenige Ausnahmen wie Condic nahezu ident. Also im Endeffekt aus Raider wurde also, Twix.
Du baust also gar kein Android, sondern ein LineageOS.
Das ist ein Flavor.
Also
das ist im Endeffekt nochmal einfach nur eine Unterteilung in eine kleine Distri. Ob ich mir jetzt Xubuntu oder Kubuntu installiere, es ist ein Ubuntu. Ob jetzt ein bisschen was an der Oberfläche hier und da ein bisschen anders gemacht ist, das Framework drunter ist eigentlich dasselbe. Halt eine Variante, die relativ nah an einem Stock-Android ist, also wo nie wenig verändert wurde, verglichen mit dem Android Open Source Project, was Google Referenz ist, die eigentlich aber halt nirgendwo läuft. Beziehungsweise wo sie läuft auf den Google Pixel-Geräten, ist das, was Google ausliefert, auch nicht mehr unbedingt Android Open Source Project.
Ich dachte, das Sinn von dem Ding sei, dass man nicht mehr diesen
Google-Dingens... Lineage hat nichts Google. Lineage kommt komplett ohne einen Google-Service. Das ist einmal blank Android.
Meistens ja, aber es gibt ja auch Apps, die jetzt vielleicht woanders dann sind, die dann einfach für Lineage greifen.
Ja, du kannst natürlich so Sachen wie F-Droid komplett verwenden. Und das Problem ist halt, dass Google-Services doch mehr oder weniger essentielle Komfort-Features bereitstellen, die du ansonsten ein bisschen blöder setzen kannst, also wie zum Beispiel Push-Notification, ohne dir den Akku leer zu saugen. Du kannst natürlich eine Lösung mit WebSockets basteln, die funktioniert ähnlich. Ich habe nur noch keine Lösung gesehen, die nicht mindestens das Doppelte an Akkuverbrauch hinterherzieht. Es ist alles so ein Trade-off. Nee, MicroG ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, als man nehme das Google-Binary, verpacke es ein bisschen schön, damit es weniger nach Hause funkt und verkaufe das Ganze dann als MicroG. Im Endeffekt steckt ja immer noch ein Google GMS-Core dahinter. Es ist Google-Binärcode, den du halt ein bisschen umverpackst und versuchst abzuschirmen, sodass er möglichst wenig böses Zeug anstellen kann. Aber es ist keine tatsächlich wirkliche freie Reimplementierung des Ganzen. Ja, das ist deutlich mehr als nur kompliziert. Also was Google da teilweise in den Google Services drinnen hat, ist, also du lagerst als Application, wenn du Google Services nutzt, so viel aus, was du so selbst andernfalls per Library einbinden müsstest. Als Entwickler willst du es eigentlich nicht.
Google. Wir sind alle hoffnungslos.
Ja, wir können jetzt anfangen, über iOS zu reden, aber das ist halt tatsächlich noch eine größere Blackbox.
Ich wollte nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben.
Wie ist das denn mit den Windows-Phones?
Welche? Ich drück's mal so aus, welche? Es gibt offiziell keine mehr. Microsoft hat, es gibt keine neuen Software, also alles, was jetzt noch ist, kriegt noch so lange wie...
Wenn ich jetzt auf dem PC Microsoft vertrauen würde, dann würde ich ja vielleicht auch so Windows-Phone kaufen, aber das tue ich ja eh nicht.
Das Problem an den Microsoft-Phones ist, im Endeffekt steckt da dieselbe Hardware hinter. Und selbst Microsoft, genauso wie Google, ist da halt mehr oder weniger auch wieder Qualcomm ausgeliefert. Replicant?
Replicant ist im Prinzip das, was ein Debian ohne Globs für Smartphones ist. Also nein, es handelt sich halt um eine reine freie Software,
Android-System. Wie drücke ich das jetzt aus? Wir können ja, ich könnte ja mal gleich machen. Das Problem liegt eigentlich schon mal im Booten. Es ist nicht so, dass du einen Bootloader bei einem Qualcomm-Device hättest. Du hast einen fest im Gerät eingebrannten, der einen Second Stage lädt, einen Third Stage lädt, der dann tatsächlich den eigentlichen Bootloader für Android lädt, was dann den Linux-Kernel ausführt. Ja, das ist die Frage, sind sie nicht änderbar? Oder sind sie nur für dich nicht änderbar? Der ist aber halt blöderweise eigentlich auch signiert. Da müsstest du eigentlich den First Stage patchen, damit du die Signature Checks wegkriegst. Ja, das ist alles kein schönes Framework.
Ist es denn darauf ausgelegt, Hackern möglichst viele
Steine in den Weg zu legen? Nein. Das ist nur Zufall. Nö, das ist einfach nur gewachsen. Selbst so wirkliche Sicherheitsansätze wie Samsungs Knox, also einmal praktisch gesehen einen Hypervisor daneben schalten und da Sachen drin auslagern, und Samsung hat ja da nochmal ein bisschen andere Möglichkeiten, weil sie ihre eigenen Chips bauen, die waren auch eher schon so Rohrkrepierer. Und selbst da, die Leute haben sich das Zeug angeschaut und haben Lücken gefunden. Und das war halt auch schon eher für Unternehmenseinsatz ingeniert. Es gibt eine schöne Sache seit ein paar Wochen. Google pflegt jetzt endlich mal eine Liste mit Geräten, die mindestens 2 Jahre lang Major-Version-Support kriegen und mindestens 3 Jahre lang Sicherheitsupdates kriegen mit maximal 90 Tagen Verzögerung.
Was ist denn
das? Das ist die List of Least Shame, wohlgemerkt. Das sind 21 plus 8 Geräte drauf. Die neuen Nokias müssen nämlich mittlerweile auch draufstehen. Also von... Das ist die falsche, glaube ich. Ich muss nur... gute Frage. Es gibt 2 Kataloge, die Enterprise heißen. Google hat das wieder nicht dran gedacht beim Benennen. Es gibt den Enterprise Device Catalog. Und es gibt Android Enterprise. Die bezeichnen 2 unterschiedliche Sachen. Das eine bezeichnet Geräte, bei denen Android Work so funktioniert, wie es soll. Also der Application Container. Das andere bezeichnet die Geräte, die Support bekommen. Ja, alle Geräte, die tatsächlich auch Support bekommen, sind auch Android Work ready. Aber... Im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Application Container. Also du packst essentielle Apps einmal in diesen Container. Der Container wird auf Betriebssystemebene nochmal gegen alle anderen Applications geschildert. Gilt natürlich nicht für Rootrechte, du kommst immer noch damit rein, aber auf einem unmodifizierten Gerät hast du, es sei denn, du findest eine Lücke, keine Möglichkeit, von einer App aus dem Android Workspace Daten an eine App aus dem Nicht-Android Workspace zu geben oder umgekehrt. Also ein Adressbuch oder sowas, was unter Android Work liegt, liegt nur für Android Work Applications tatsächlich zur Verfügung, es sei denn, jemand macht sich die Mühe und kopiert sich's raus. Das Untrusted Space ist halt dein normales Android. Ja,
das ist sinnvoll, das zu enkapsulieren, weil das ja näher, sag ich mal, Kernel ist.
Nicht wirklich, weil du da tatsächlich mehr Applications drin hast, die nicht unbedingt essentiell sind für die Funktion von anderen Applications, aber essentiell für die Funktion des Systems. Also in den Android Work Container packst du zum Beispiel eigentlich nur das Google Play Services APK rein, den Play Store, wenn du es willst, und ein paar andere Background Dependencies dafür. Aber zum Beispiel die Kamera-App oder sowas brauchst du halt erstmal nicht. Die packst du dann da nicht mit rein, wenn du sie nicht brauchst. So, ich. Android Enterprise Recommends Devices hieß das Ganze. Ja, ich such's gerade. Das schwankt ein bisschen. Grundsätzlich, ich bin gerade überlegen, das älteste supportete Gerät im Moment hatten, ist, glaube ich, das 5S. Nee, das ist älter. 5S, 6, 6S, 7, 8. Also 4 Jahre Minimum. Das ist tatsächlich ein deutlich längerer Use-Cycle als die meisten Android-Geräte. Und das hier war eigentlich auch das. Ja, das ist jetzt das Richtige. Paranoia-Mut muss noch raus. Ich habe einfach eigentlich alles, was nicht Third Party ist, geblacklistet. Also im Endeffekt, es gibt relativ wenig Geräte, wie man sieht. Und man bemerke die Vielzahl an Samsung-Geräten in dieser Liste, obwohl Samsung einer der größten tatsächlichen Vendor für Geräte ist. Das ist die Liste mit Geräten, die tatsächlich 3 Jahre lang Sicherheitsupdates in einem bestimmten Zeitframe kriegen. Vom Hersteller und mehr oder weniger zertifiziert von Google, dass das auch tatsächlich eintritt. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn Google sagt, wir machen da ein eigenes Zertifizierungsprogramm, dass die schon irgendwie zu den Herstellern gegangen sind und sich da irgendwelche Verträge unterschreiben haben lassen, damit die das auch tatsächlich tun. Weil ansonsten ruinierst du dir mal ganz schnell deine Plattform. Also es gibt halt nicht besonders viele Geräte und die 3 Jahre zählen ab Launch. Also die zählen nicht ab Published der List. Also ein BlackBerry Key One kriegt jetzt zum Beispiel dann jetzt nur ungefähr 1,5 bis 2 Jahre lang Sicherheitsupdates, wenn du sie jetzt kaufst. Naja, es sind auch billiger. Naja, das Schöne ist, es kommen jetzt auch deutlich mehr billiger Geräte auf den Markt, die in diese Liste kommen werden. Also sämtliches Zeug, was Nokia auf dem Mobile World Congress vorgestellt hat, von billigst Serie Nokia One bis hoch zu deren Flagship-Model, läuft auf Googles Android One-Plattform. Also auf einem unmodifizierten Android mit mehr oder weniger fast direkt von Google kommenden Sicherheitsupdates und nur vom Hersteller kommenden Major-Updates. Die landen, sobald sie rausgekommen sind, auch auf dieser Liste. Und ich glaube, das Nokia One stand drin mit 129 US-Dollar MSRP. Also da kommen auch noch mal eine ganze Ecke billigere Geräte mit Support. Wirtschaftsrecht. Ich glaube nicht, dass du mit dieser Interpretation durchkommst.
Ich meine, ich könnte deswegen keine Software abgeben, das ist richtig.
Ich bin kein Jurist. Es ist auf jeden Fall eine interessante Fragestellung.
Vor allem die Gewährleistung hast du ja gegenüber dem Händler und der sagt dann, bitte was?
Ja gut, der Zahler muss halt zurücknehmen. Und kommt ja zurück. Ich glaube, heutzutage ist das kein Mangel der Sache mehr, wenn der ein wissentlich defektes Gerät verkaufen wird. Nein, das wird ja die wirtschaftlichen Interessen des Herstellers dann. Wenn der dann nicht defekt, die Serien kommen ja erst spät heraus, du entdeckst den Mangel erst spät.
Also, wenn du es vereinbart hast, wäre es ein Mangel, aber. Wäre auf jeden Fall mal eine interessante Variante für EU-Regulation. Wäre aber auf jeden Fall mal eine interessante Variante von Regulation. Entweder du patchst deine Systeme zeitnah. Oder du zahlst Strafzahlungen in horrender Höhe.
Ja, vielleicht musst du dann nach 10 Jahren noch ermöglichen, dass es gepatcht wird. Was
sehr 10 Jahre Lifecycle für Elektronikgeräte heute ist sowieso.
Ein Jahr oder 3 Jahre.
Ja, also ja. Apple-Geräte 4 Jahre, Notebooks in Firmen 3 Jahre. Naja, im Moment haben sie ja auch Softwaremängel.
Ja, das hier oben ist kaputt. Gibt es denn noch Updates?
Naja, also wenn du Android Auto braucht kein Android, das sollte man dazu auch noch erwähnen. Also die Car-Entertainment-Systeme kannst du für Android spezifisch auslegen, ohne Android zu verwenden. Das hat Google tatsächlich hinbekommen. Ich hatte unlängst mal bei uns auch was noch im Chat verlinkt. Es gibt ein schönes Projekt, was Android Auto auf den Raspberry Pi bringt, also die Head-Unit. Sodass du nur noch per USB-Kabel dran gehen musst, an den Raspberry Pi und ein Display dranhängen, im Idealfall Touch, und im Endeffekt dir dein eigenes Autoradio damit bauen kannst, weil wir brauchten Auto. Was hört man ansonsten heute noch im Auto außer MP3s vom Handy oder im Zweifelsfall Webradio und Navigation vom Handy? Also in Skandinavien hast du damit demnächst keine Freude mehr.
Ja,
FM? Ja, das, die Head Unit ist für Android Auto. Nicht ganz. Da läuft noch ein bisschen mehr Communication drüber. Also du kriegst über Android Auto, wenn du es in deinem wenn du es zu Fullest Extent implementierst, Fahrzeugdaten zurück. Ja, du könntest auch theoretisch so schöne Sachen machen, wie ein fahrzeugbezogenes GPS zur Navigation benutzen, wenn das genauer ist als das des Handys. Aber der große Vorteil ist halt, Android Auto bietet dir einen besseren Bildschirm in größerer Auflösung mit größeren Tasten in einer besseren Position an, wenn du es benutzen willst. Ist aber im Moment so ein Wunderpunkt bei mir. Ich glaube mich da gerade mit Skoda darüber, dass sie es verballert haben, den falschen modularen Baukastenrechner in meinem Auto zu verwenden, der das nicht kann. Und das Nachrüsten ist einmal Armaturenbrett ausbauen und Rechner tauschen. Und das will natürlich keiner zahlen. Naja, dann, ich glaube, das war's jetzt eigentlich. Ja, heute definitiv noch. Spricht, glaube ich, wenig gegen. Wohin? Das ist...